meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Biefke einen wirklich guten Schmäh hat.
Sehr gut, dann begrüße ich die Leute zu einer neuen Folge Ben spricht Podcast. Mein Gast heute ist Michael Kurt, a.k.a. Curse. Mike ist okay, wenn ich dich Mike nenne, oder?
Das
ist
absolut, so völlig in Ordnung, ja.
Perfekt, du bist Rapper, systemischer Coach und Meditationslehrer. Ja, wie geht's dir heute an dem frühlingshaften Morgen? Du sitzt in Berlin, ne? Habt ihr da auch schon Frühlingsgefühle oder ist das alles verspätet bei euch?
Nee, das ist gut hier jetzt gerade. Was heißt gut? Also gut ist relativ, wenn es Ende Februar irgendwie 19 Grad sind, darf man auch mal sich wundern.
Ja.
Ich war gestern quasi im T-Shirt im Park.
Ja.
Ende Februar, das ist schon ein bisschen absurd. Aber das Wetter ist total schön und es tut mir und allen natürlich sehr gut nach den dunklen Monaten.
Absolut.
Und auch nachdem, also hier war richtig 2 Wochen lang komplett alles zugeschneit, wie in vielen Teilen von Deutschland, ne?
Ja.
Das ist jetzt schön, es tut natürlich sehr gut und dementsprechend, mir geht's gut heute. Ich bin entspannt.
Sehr gut.
Ja, alles gut. Wie geht's dir heute?
Sehr gut. Ja, mir geht's hervorragend. Lustigerweise war der komplette Januar für mich so ein Monat, wo ich dachte, scheiße, ich bin aus meinen Routinen ein bisschen rausgekommen. Ich habe sehr lange war immer lange wach, habe dann lange geschlafen, also bis 9 oder sowas. Und am Samstag war der Tag, wo ich dachte, Benny, jetzt reicht's. Du startest wieder jeden Tag 7 Uhr, stehst auf. Und am Sonntag hat lustigerweise dein Management gesagt, dass du hier in den Podcast kommst. Und ich dachte, das trifft sich ja perfekt. Jetzt ist es tatsächlich schon der 4. Tag, an dem ich morgens um 7 Uhr aufstehe und auch viele Methoden wieder anwende, die du ja auch in deinem Buch, stell dir vor, du wachst auf. Wie kann man sagen? Du beschreibst sie da sehr gut in deiner 4O plus X Methode. Und es ist herrlich. Es braucht 3 Tage und auf einmal, zack, ich habe es gestern Abend super genossen, um 21:45 auf einmal richtig müde zu werden und ins Bett zu gehen. Das ist herrlich, ne?
Geil. Ja. Freut mich. Ja, da bin ich gerade nicht an dem Punkt. Ich habe ein total. Das ist sowieso bei mir meistens so. Ich habe eigentlich einen sehr, sehr, sehr unregelmäßigen Rhythmus.
Ja.
Also ich bin eigentlich überhaupt kein Routinemensch. Ich bewundere und beneide eigentlich so Menschen, die sagen, ja, pass auf, ich reiße mir jetzt zusammen und ich mache das jetzt irgendwie und ich ziehe das jetzt durch jeden Tag zur gleichen Zeit, das gleiche Programm. Bei mir ist es echt schwierig. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass ich ja eigentlich so 4 Berufe gleichzeitig habe und mal bin ich lange im Studio, dann habe ich morgens einen Termin, mal habe ich abends einen Termin, mal habe ich den ganzen Tag irgendwie bis 22 Uhr den Kalender voll und merke dann um 22.30 Uhr, ey, was ich eigentlich heute den ganzen Tag machen wollte, ist Mucke. Und dann fange ich um, wie gestern zum Beispiel, um 23 Uhr abends an, Mucke anzumachen, ins Studio zu gehen. Und dann verschiebt sich das bei mir. Manchmal bin ich um 11 im Bett, manchmal bin ich um 2 im Bett, manchmal bin ich um 4 im Bett und so.
Exakt.
Und ja, das ist mit Regelmäßigkeit ist es bei mir wirklich schwierig. Und alles, je älter ich werde, ne, sage ich jetzt mal, desto mehr merke ich, ja, ich weiß nicht, ob das so optimal ist, so für meinen Körper, aber irgendwie gewinnt irgendwie so dieser, so ein bisschen schwer zu kontrollierende kreative Geist gerade noch so.
Ja, das ist ja auch interessant. Du hast in deinem Podcast oder ich glaube in deinem Buch auch beschrieben, dieses, es gibt ja dann so Leute, ne, die auch so diese Miracle Morning Methode dann anwenden und sagen, ja, der, im Morgen, da steckt die ganze Kreativität und das musst du ausnutzen und sowas. Das habe ich mal so extrem praktiziert. Ich dachte, du stehst jetzt immer um 4:45 auf, ne, und dann hast du um 5:30 schon Sport gemacht und dieses und jenes. Nur diese kreativen Phasen, die kam nicht. Ich war einfach den ganzen Tag schlecht gelaunt. Und auf einmal um 9 und um 10 Uhr kam diese Kreativität, die du gerade beschrieben hast, und auf einmal so eine neue Energie rein. Und dann war ich wieder bis 1 Uhr wach. Also es waren wirklich, ich will jetzt nicht sagen, die 4 schlimmsten Wochen meines Lebens. Aber es war so ein bisschen, du beschreibst es ähnlich, dass du schon so ein Abendkreativer bist und auf einmal in so, deswegen nehme ich diesen Podcast auch immer so gerne abends auf, weil da hat man alles hinter sich gelassen. Dann ist man irgendwie in so einem abschließenden Modus. Ja. Man kann den Dingen ganz anders begegnen und freier begegnen und auf einmal geraten Dinge ins Rollen, die vorher nur dumm da rumstanden. Ne?
Es ist wirklich, also das, was du gerade beschreibst, ist bei mir meistens so. Mit diesem Eintreten von so einer, weiß ich nicht, Offenheit oder sowas am Abend.
Exakt.
Und ich habe immer so das Gefühl, also ich habe eine romantische Erklärung und eine vielleicht so ein bisschen plausiblere Erklärung, ja. Meine romantische Erklärung ist, dass abends einfach, wenn die Leute langsam, also wenn die ganze Welt um uns herum so langsam ein bisschen runterfährt, ist nicht mehr so viel los auf den Straßen, die Leute gehen nach Hause, alles regt sich so ein bisschen ab und auch bei uns zu Hause, weißt du, die langsam, alles fährt runter, dann geht irgendwie so ein neuer Raum auf. Mhm. Dann ist nicht mehr so viel schwirrende Energie überall und so, und dann geht irgendwie so ein offener Raum auf, in den ich mich dann irgendwie sehr gut reinsetzen kann mit der Kreativität. So. Ja. Und ich finde auch, nachts hat irgendwie einfach so eine ganz andere Energy als tagsüber. So. Und die unromantische Erklärung ist, als ich angefangen habe, Mucke zu machen, so, ich war in der Schule, danach bin ich, apropos Mucke, bei uns hier auf der Straße spielt gerade irgendeine Jazzband.
Okay.
Auf einmal. So, wenn wir also während unseres weiteren Gesprächs. Warte mal. Das ist krass, richtig Vollgas.
Jazzband. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was gehört.
Wenn wir also im Verlauf unseres weiteren Gesprächs irgendwie so ein bisschen Bluegrass um die Ohren kriegen.
Ja, wir rappen dazu, stimmt. Definitiv. Ja.
Ja, okay, wie du meinst. Ich bin gespannt. Hau mal raus, deinen besten 16er. Na, auf jeden Fall, die rationale Erklärung, habe ich das Gefühl, ist, als ich angefangen habe zu schreiben, war ich in der Schule, bin dann nachmittags aus der Schule raus, war dann noch mit meinen Kumpels in der Stadt, bin dann irgendwann abends nach Hause gekommen, habe Abendbrot gegessen, musste dann noch irgendwelche Erdkundeaufgaben machen. Und dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, so, wir gehen jetzt ins Bett. Und dann war es halt abends um 10 oder um 11 und dann konnte ich anfangen, meinen Scheiß zu machen. Ich glaube, ich habe mich einfach die ersten 5, 6, 7 Jahre ich habe mich einfach von Anfang an irgendwie einfach so dahin konditioniert.
Ja, verstehe.
Immer abends zu schreiben und immer abends irgendwie, wenn die anderen wirklich so auch dieses, wenn die anderen im Bett sind, dann habe ich endlich Zeit und dann habe ich endlich Raum und so. Ich glaube, ich habe mich dazu einfach auch konditioniert seit ich irgendwie 13 war.
Ach cool, dann kann ich da noch eine dritte Erklärung ergänzen, die für mich immer plausibel war, nämlich, dass der ewige, überbordende Problemlöser in uns abends einfach ins Bett geht, weil nichts mehr zu erwarten ist. Weißt du? Ich habe ganz oft dieses Ding, dass ich morgens aufwache und denke, na, das sind alles die guten Sachen, die heute passieren werden und das sind die schlechten und diese Dinge musst du lösen und dieses kommt auf dich zu und auf diese Eventualität musst du so reagieren und so weiter. Das ist natürlich eine riesen rationale Geschichte, die dann da abläuft. Ganz viele Prozesse. Voll. Und am Abend, da sind alle Ordner abgearbeitet.
Ich weiß nicht, ob du auch so eine regelmäßige Meditationspraxis hast, klingt ein bisschen danach. Mhm. Bei mir, ich merke ganz oft Tageszeitenunterschiede auch einfach in der Art, wie mein Geist ist. Und das kann ich total beobachten. Wenn ich mich morgens hinsetze zu meditieren, ist es wirklich meistens so, meine ganze Energie will am liebsten aus mir rausspringen.
Exakt.
Ich bin morgens wirklich so, okay, ich muss eigentlich aufstehen, ich muss mich bewegen, ich muss Probleme lösen, ich muss irgendwie Pläne machen und so weiter. Und dann irgendwann, je weiter der Tag sich entwickelt, irgendwann, okay, nachmittags ist man dann so ein bisschen dumpfer, sumpfiger und abends ist so eine andere Form von, weiß ich nicht, Offenheit da. Mhm. Und da ist so dieser, wie du es gerade gesagt hast, der Problemlöser ist dann nicht mehr so aktiv. Und das ist krass, weil ich merke das wirklich oft beim Meditieren, total.
Es stimmt, auch nochmal in Phasen, in denen, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt eine Situation hast, okay, du schreibst jetzt eine neue Musik, machst dieses, mach jenes, da sprudelt etwas in dir und dann aber die Muße zu finden, zu sagen, na, ich meditiere jetzt. Und wir haben ja oftmals, beobachten wir bei den Leuten, die sagen, na, wenn die Rahmenbedingungen 100% sind, dann meditiere ich auch, dann ist also alles easy. Ne? Aber so im Auge des Sturms auch zu meditieren und zu sagen, na, gerade jetzt gilt, Das ist bei mir auch ein Ding. Ich habe jetzt in den letzten 6 Wochen so ein Projekt gehabt, wo ich ständig dran gebunden war, auch gedanklich. Da habe ich meine Meditationspraxis völlig außer Acht gelassen. Ne? Also wie du sagst, eine Minute hingesetzt, aber sofort waren, bam, der Kalender. Und dann fängt er natürlich das Gehirn an und erzählt dir eine Geschichte dazu und sagt dir, nein, Benni, das ist gut, jetzt ist die Phase des Ausatmens, die Phase des Einatmens kommt wieder. Ne? Irgendwelche Geschichten werden dann aufgeticht innerlich. Aber schaffst du es in dem Moment dann auch, dich hinzusetzen? So, keine Ahnung, wenn du wirklich in einer heißen Phase bist, wenn du wieder Musik machst und dieses und jenes.
Ja, schon. Also ich glaube so ein bisschen, oder meine Erfahrung mit eigentlich allen Dingen, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ist, wenn ich auf den richtigen Zeitpunkt warte, passiert es halt nie. So, wenn ich sage, ich setze mich hin, um einen Song zu schreiben, wenn alle Umstände stimmen, das passiert halt nicht. So. So. Und wenn ich mich und wenn ich dann irgendwann mal das Gefühl habe, oh ja, jetzt stimmen alle Umstände, und dann setze ich mich hin und dann merke ich aber, boah, irgendwie fällt mir nichts ein, dann ist ja die Enttäuschung noch größer, weil ich auf den Moment so lange hingefiebert habe und dann auf einmal geht nichts. Deswegen habe ich so ein bisschen die Romantik daraus genommen und bin so, nee, ich setze mir jetzt hin und mach das jetzt und fertig und wird schon werden und so. Und meistens, es gibt ja diesen Spruch, der Hunger steckt im hohlen Zahn. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Nee. Ist halt so, manchmal hat man ja das Gefühl, hat mir mal ein Freund von mir gesagt, der Producer Farhot, ganz mega, mega Hammer Producer, und der hat mir gesagt, seine Oma oder seine Mutter, ich bin mir nicht sicher, hat immer gesagt, Junge, der Hunger steckt im hohlen Zahn. Das heißt so viel wie, du hast das Gefühl, du hast gar keinen Hunger, und dann setzt du dich aber hin und es kommt was auf den Tisch und dann schmeckt's gut und auf einmal isst du irgendwie einen Riesenteller Nudeln, obwohl du am Anfang dachtest, du hast gar keinen Hunger. Und so ist es bei mir mit ganz, ganz vielen Sachen. Ich habe auch so einen mega geschäftigen Geist, der ständig irgendwie plant und an die Zukunft und bla, und der immer irgendwelche Pläne schmiedet und so weiter oder mir auch irgendwie schlimme Dinge erzählt, also der ständig irgendwie mit mir kommuniziert. Und wenn ich dann auf irgendwelche Momente warte, wo es jetzt mal passt oder wo irgendwie bla und so weiter, dann passiert nichts. Und deswegen setze ich mich dann einfach trotzdem hin zu meditieren oder setze mich einfach trotzdem hin zur Mucke machen. Und meistens ist es dann nach einer gewissen Zeit von Frustration am Anfang, wenn ich durch die durch bin, dann ist eigentlich alles super. Also gestern Abend zum Beispiel hatte ich mega Bock, Mucke zu machen, habe mich hingesetzt und habe dann immer gemerkt, ah, aber eigentlich bin ich müde und eigentlich dies und eigentlich das, bin halt sitzen geblieben, habe einfach gemacht und habe auch alle schlechten Ideen aufgenommen. Und irgendwann so nach einer halben, dreiviertel Stunde war so, ah ja, geil, jetzt läuft's. Und beim Meditieren habe ich das manchmal auch, dass ich einfach sitze und merke, okay, heute ist mein Geist komplett, der erzählt mir alles Mögliche. Und
Ja, und da, genau da ist aber der Punkt, wenn die Leute, ja, wir haben ein bisschen eine Verzögerung hier, das ist ein bisschen ärgerlich, aber das funktioniert schon. Da genau ist ja der Punkt, dass dann Leute sich hinsetzen und denken, jetzt habe ich aber diese wüsten Gedanken in mir. Und ne, wenn man ein bisschen Praxis da reinbekommt, merkt man ja, genau das ist der Punkt, wo es einfach nur mal ums Wahrnehmen geht, egal was da ist. Aber die Leute denken dann, jetzt ist es gerade nicht ideal. Ne? Jetzt ist
funktioniert
es
nicht.
Exakt, ja. Exakt.
Ja, ich glaube, wenn man dieses Funktionsding im Kopf hat, wir sind, glaube ich, so, bei uns muss es funktionieren. Ne? Ich habe jetzt irgendwie 10 Euro ausgegeben, da will ich was für haben. Jetzt. So, ne? Und ich habe mir jetzt 5 Minuten, jetzt habe ich mir schon mal 5 Minuten zum Meditieren genommen, jetzt will ich aber auch das, was die da alle versprechen, sofort spüren. Sonst bringt das nichts. Und das ist natürlich, das funktioniert beim eigenen Körper schon nicht. Ich nehme immer dieses Beispiel vom Fitnessstudio. Du gehst ja auch nicht ins Fitnessstudio und sagst, jetzt habe ich 10 Bizeps-Curls gemacht. Wo ist mein Disco-Muskel? So, ne? Warum habe ich jetzt keinen dicken Bizeps? Beim Körper funktioniert es schon nicht. Das ist halt ein Prozess. Und beim Geist ist es noch viel komplexer. Unser Geist ist noch viel komplexer als unser Körper. Und da funktioniert es. Manchmal funktioniert es. Man setzt sich hin, atmet ein und aus, 5 Minuten, und ist total entspannt und ruhig. Und dann denkt man sich, geil, beste Sache der Welt, mache ich morgen wieder. Am nächsten Tag setzt man sich hin und ist riesen Chaos im Kopf. Und dann denkt man, ja, heute hat es nicht funktioniert. Aber wie du gerade gesagt hast, der Punkt ist tatsächlich leider nicht, dass, wenn man sich hinsetzt zu meditieren, dass dann alles total ruhig und man ganz entspannt ist und so weiter. Vor allem nicht am Anfang, also in den ersten 80 Jahren oder so, sondern irgendwie der Punkt ist, das wahrzunehmen, was da ist, den Geist kennenzulernen. Und wenn der aufgewühlt ist, ist er halt aufgewühlt. Und wenn er ruhig ist, ist er ruhig. Und wenn er sumpfig ist und man die ganze Zeit einpennt, statt irgendwie auf den Atem zu achten, dann ist das halt auch so. Und was bei mir der riesen Gamechanger war in meiner Meditationspraxis, weswegen ich auch nie wieder ein Problem, in Anführungsstrichen, mit dem Meditieren habe, ist, dass für mich ist es einfach so, ich setze mich hin und mache das. Und wenn ich entspannt bin, bin ich entspannt. Und wenn der Kopf quasselt, dann quasselt er. Und wenn ich einschlafe, schlafe ich ein. Und wenn ich neurotische Gedanken habe, habe ich halt neurotische Gedanken. Und dann war's das. Und das ist meine Meditation. Und auch die neurotischen Gedanken oder das Einschlafen. That's it. Punkt.
Exakt.
So, und seitdem habe ich keine schlechte Session mehr. Und seitdem gibt es auch keine Umstände mehr, unter denen ich nicht meditieren kann oder und so weiter. Es ist einfach, es ist, was es ist. Punkt.
Exakt, exakt. Jetzt, wenn ich den Moment gerade wahrnehme, dann stelle ich fest, ich spreche hier gerade mit Curse über Meditation. So. Und das Lustige ist, als ich vor 2 Jahren auf deinem Podcast gestoßen bin, dachte ich, was, wie Curse? Ist jetzt hier Buddhist, der macht einen Podcast für Achtsamkeit. So, was ist jetzt hier, was hier auf einmal passiert? Denn was richtig geil ist, du hast mich mit deinem Content, und vielleicht bekommst du dieses Feedback oft, weiß ich nicht, in verschiedenen Lebensphasen abgeholt, praktisch. Also heute kann ich sehr viel mit deinem Content anfangen. Und lustigerweise, eine Erinnerung, die ich hier unbedingt erzählen muss, war ungefähr 2007, saß ich im Auto und habe tatsächlich deine Platten gehört, beziehungsweise einen Song hoch und runter gehört, und zwar Alles wird besser. Das ist das Album Innere Sicherheit. Ne? Mhm. Und da war für mich die Zeit 4 Jahre Dauer gekifft, ne? Alles Mögliche. Also eine richtig wilde Zeit gehabt, und auf einmal fällt dieser Schatten von mir runter und etwas tritt ein, was ich nie für möglich gehalten habe, nämlich, dass ich auch ein Leben einfach ohne irgendwelche Substanzen führen kann. Und dazu war tatsächlich dein Song Alles wird besser. So, also gerade dieses Alles wird besser, Frauen und Männer, es ist unsere Zeit, befreit den Geist aus der Dunkelheit. Also kriege ich heute wirklich noch Gänsehaut, weil es für mich wirklich so ein Soundtrack des Aufhörens war. Bekommst du oft so Feedback, dass Leute sagen, so, deine Reise ist ja schon speziell. Bekommst du da auch Feedback, dass da Leute sagen, was ist denn jetzt hier passiert gerade mit Curse? Warum ist der Rapper jetzt irgendwie Meditationslehrer? Was ist hier los?
Ja, also als ich damit gestartet habe, also als ich 2017 meinen Podcast begonnen habe oder 2016 so die ersten Workshops und solche Sachen gemacht habe, da kam das öfter. Mittlerweile, glaube ich, haben es die meisten Leute auf dem Schirm. Die wissen, okay, das ist halt jetzt, das ist halt so, ne? Ja. Und da kann man das jetzt irgendwie gut finden oder man kann es nicht gut finden. Aber klar, für viele Leute ist das natürlich irgendwie erstmal ein Bruch. So, weißt du, es ist erstmal irgendwie sowas wie, keine Ahnung, es ist so, als ob jetzt man hat ja ein gewisses Klischee von einem Rapper. Obwohl ich ja, glaube ich, diesem Klischee nie so ganz entsprochen habe. So. Und man hat auch ein gewisses Klischee von irgendwelchen Menschen, die meditieren und coachen, obwohl ich auch dem Klischee, glaube ich, gar nicht ganz entspreche. Aber die beiden Klischees sind schon sehr unterschiedlich. Ne? Du hast auf der einen Seite den bösen Rapper mit der großen Karre und den Knarren und Mädels und Goldkette, um jetzt mal das Klischee komplett auszufüllen. Und auf der anderen Seite hast du halt das ganz schmächtige Kerlchen mit einem Dauergrinsen, was irgendwie vegan in irgendeinem Tempel in Japan rumsitzt. So.
Mit Ziegenbart.
Ja, oder whatever, ne? Und dann denkt man sich so, ja, Moment mal, wie passt das denn zusammen? Aber da muss man halt auch einfach sehen, das sind halt beides komplett extreme Klischees und alle Menschen sind viel komplexer und viel vielschichtiger als nur irgendein Klischee. Wenn du Bäcker bist, bist du ja auch nicht nur Bäcker. Mhm. Ne? Du machst ja auch noch 1 Million andere Dinge. Und genau, deswegen ist das unterm Strich, glaube ich, irgendwie gar nicht so verrückt. Aber erstmal, wenn man erstmal drauf guckt, denken natürlich viele Leute so, hä? So? Und das ist aber auch schön, ist aber auch gut, ist auch spannend, weil dann entsteht ein Gespräch.
Lass uns mal da einen Zeitsprung machen, weil ich will ein bisschen die Gelegenheit nutzen, von dir auch was aus einer Zeit. Ich meine, das ist jetzt so lange her. Also ich erinnere mich noch, wir haben zum Beispiel, du warst auf dem Album von Cora E, Raps ohne Refrain-Gesänge. Ne?
Ja,
das ist jetzt immer noch für mich so unglaublich, dass wir jetzt hier über Meditation sprechen und es ist, ich weiß nicht, wann war das?
Wir können auch 2000. Über Rap reden, das ist auch gut.
Ja, genau. Aber verstehst du dieses Ding dahinter? Es ist so krass einfach, dieses Curse Reale als New Yorker Maler, die Richter jeder Skala. Das war für uns so ein geisteskrankes Lied einfach. Geil, war das für dich sowas? Und ich war da, bevor jetzt die Leute hier deep Rap fragen oder so erwarten, also ich war nie wirklich in der Rap-Szene irgendwie drin, aber es war einfach, so ein paar Sachen hat man sich dann ausgesucht. Wenn du die Zeit nochmal so Revue passieren lässt oder wirklich mit deinem Kopf da reingehst jetzt, als Cora E, wirklich ein Urgestein der deutschen Rap-Szene, gesagt hat, hey, mach doch hier bei diesem Track mit. Und es war so schon die Anfangsjahre deiner Karriere. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass dein Ego da...
Da war ich 17.
Wann war das?
Da war ich 17.
Ach, krass. Ja, Wahnsinn. So, wie war dein Zustand heute, wenn du den nicht unbedingt mit heute vergleichst? Das kann man nie vergleichen. Aber kann man da schon sagen, dass du mit einem krassen Ego in diese Geschichte reingegangen bist? Dass du... wie würdest du aus heutiger Sicht beschreiben, wenn dich da Cora E fragt, willst du bei dem Song da mitmachen? Ist das jetzt, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, der Bob Sermon war, glaube ich, auch bei dir im Podcast, ne? Mhm, ist das genau so dasselbe, dass du dich da heute, früher warst du dieser Rap-Song und heute ist es geil, Bob Sermon kommt in den Podcast und sowas. Adaptiert da die gleiche Ego-Struktur dran oder würdest du sagen, das waren zwei grundsätzlich andere Dinge?
Also sehr komplexe Frage, sehr vielschichtig. Also bleiben wir erstmal in der Vergangenheit, ne? Zum Beispiel Cora E und so weiter, ne? Mhm. Und Rap-Ego. Also, ich glaube, wenn ich heute drauf gucke, würde ich das folgendermaßen beschreiben. Ich würde sagen, ich war ein Junge oder ein junger Mann, der irgendwie so immer so hin und her geschwankt ist zwischen wirklich so, wirklich Außenseiter sein, mhm, und nicht auf den Kindergeburtstag eingeladen zu werden, natürlich, ne, und auf der anderen Seite halt irgendwie jemand zu sein, der irgendwie, weiß ich nicht, sich ausdrückt und irgendwie Songs schreibt und bla, und dann vielleicht doch auch mal irgendwie der beliebte Gast auf der Party war, so, mhm, weißt du? Mhm. Also ich bin immer so ein bisschen hin und her geschwankt. Und das Ding ist, zu dieser Zeit, wo das bei mir losging, als ich die Stieber Twins kennengelernt habe, Cora und STF und angefangen habe, da irgendwie das Feedback zu bekommen und dann auf die Jams gefahren bin und so weiter, da habe ich zwei ganz krasse Herzen in meiner Brust gehabt. Das eine war halt wirklich so, es war wie so ein bisschen so, ey, ich kann nicht glauben, dass das passiert, so. Weil eigentlich bin ich bin ich doch der Typ, der dann abends um 11 im Keller sitzt bei seinen Eltern und irgendwie da seine kleinen Raps schreibt. Und das war für mich natürlich so, die Leute, die ich feiere, zu denen ich aufschaue, die geben mir Props und sagen, hey, cool, lass was machen. Das war damals und ist auch heute noch so das Schönste, was passieren kann, finde ich. Auf der anderen Seite war es natürlich auch so, dass ich ein ganz starkes Gefühl davon hatte, mich durchkämpfen zu müssen, mich behaupten zu müssen in so einem Haifischbecken. So. Ja. Ich hatte früher schon, und das ist vielleicht das, was nach außen wie so ein Ego rübergekommen ist. So, nämlich dieses, ey, mach Platz, ich fress euch alle auf den Tracks, ich hab die krasseste Stimme, ich hab die krassesten Verses, ich mach alles platt, was sich mir in den Weg stellt, ich komm auf die Bühne und zerreiß die Party und so weiter und bla, und ich mach das krasseste Album und so weiter und so fort. So. Also dieser Wettbewerb, aber es war nicht so der Wettbewerb, sondern es war so dieses, ich muss mich behaupten und um mich zu behaupten, dazu gehört irgendwie, also um weniger angreifbar zu sein, gehört auch irgendwie ein bisschen dazu, das Maul irgendwie ein bisschen aufzumachen, sodass die Leute vielleicht auch denken, oh, Vorsicht, mit dem besser nicht. Weißt du? Aber das kam natürlich auch. Also, und das Krasse ist, das war so ein krasser Mix, weil auf der einen Seite hatte ich ein krasses Selbstbewusstsein im Sinne von, ich weiß, was ich kann und ich weiß, ich kann euch platt machen hier irgendwie auf diesem Song. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch überhaupt kein so krasses Selbstbewusstsein, weil ich nämlich nicht selbstbewusst genug war, um mich irgendwie zurückzulehnen und mich zu entspannen und irgendwie, weißt du, meine Taten sprechen zu lassen. Ich hatte halt noch so dieses, so, das ist alles auf sehr dünnem Eis gebaut hier, so, weißt du?
Exakt, das ist ja oft so dieses Agieren aus der inneren Unsicherheit, ist ja immer auch ein Stück weit, ich gehe ins Außen und da findet dann der Kampf statt, einfach, und dann nimmt man da mal Sachen hin und man teilt wieder aus, aber der Kampf ist im Außen, aber dahinter steckt ja immer, ist lustig, dass du dann ein späteres Album auch innere Sicherheit da genannt hast. Würdest du sagen, du warst dann unsicher als 17-Jähriger und hast den Kampf, den du vielleicht hättest innen austragen können, aber welcher 17-Jährige trägt das denn im Innen aus, ist die andere Frage, ne? Den hast du halt im Außen ausgetragen und Rap ist doch da ein perfektes Mittel für, oder?
Genau. Ja, ich habe das auch natürlich nicht nur mit 17 gemacht, sondern auch später. Und meine Alben sind ja auch immer so ein bisschen, also wenn ein Album innere Sicherheit heißt, dann ist es ja nicht, dass ich sage, ich bin jetzt komplett angekommen und völlig gefestigt und deswegen nenne ich das jetzt innere Sicherheit, sondern das beschreibt ja einen Streben. Das beschreibt einen Wunsch, das beschreibt einen Weg. Mhm. Genauso wie wenn mein Album, mein erstes Album Feuerwasser, ja, da ging es wirklich, das war dieser Aspekt, ey, das war einfach, ich spuck Feuer, weißt du, und Feuerwasser brennt auf der Zunge und macht besoffen und los geht's, ja. Das zweite Album heißt Von innen nach außen. Das war halt so, okay, ich möchte noch mehr aus meinem Schneckenhaus nach außen treten. Das dritte Album Innere Sicherheit, das beschreibt halt auch einen Wunsch. Ein Streben, so, ne? Und dann gab es ja auch ein Album Freiheit. Das Album heißt ja nicht Freiheit, weil ich irgendwie in kompletter geistiger Freiheit gelebt habe und dann mein Album so genannt habe wieder, sondern da geht es um einen Streben, um einen Prozess, um einen Weg, um eine Suche danach. So. Und ich würde sagen, dass ich erst irgendwie mit Anfang 30, als ich eine längere Pause gemacht habe, so ein bisschen, also da habe ich, glaube ich, ein großer Schritt, ist halt auch irgendwie blöd gesagt, aber da habe ich so einen Paradigmenwechsel erfahren bei mir. Da hat sich bei mir irgendwie was umgestellt und ich bin tatsächlich, habe tatsächlich mehr innere Sicherheit und habe tatsächlich mehr Freiheit und habe tatsächlich mehr Ruhe und so weiter jetzt mittlerweile. Es liegt bestimmt auch daran.
Was meinst du? Was hat sich da verändert im Außen, dass so diese inneren Prozesse da losgetreten wurden?
Also ich glaube, es hat mehrere Gründe. So, der erste Grund, also ein Grund ist natürlich, ich glaube, für viele Menschen ist es so, je älter man wird, desto mehr hat man halt, rückt man halt einfach Dinge in eine gewisse Perspektive. Also das ist auch gar nicht esoterisch oder sowas, ja. Sondern ich glaube, guck mal, wenn du 17 bist, dann ist ein Jahr halt ein 17. deines ganzen Lebens.
Ja, und es zählt. Unsterblichkeit vor allen Dingen.
Genau. Ja, ja. Ja, also A, auf der einen Seite Unsterblichkeit und auf der anderen Seite das, was in einem Jahr passiert, ist halt unglaublich wichtig, weil es ist ein 17. deines Lebens. Wenn du, ich bin jetzt 42, was jetzt in einem Jahr passiert, ist halt nur noch ein 42. meines Lebens. Das ist also quasi doppelt so unwichtig geworden. Ja. Und ich glaube, das also erstens werden die Relationen anders, so, was muss ich in welcher Zeit erreichen, wem muss ich alles beweisen und so weiter und so fort. Das wird anders, glaube ich. Aber bei mir kam halt auch noch dazu, dass ich hatte ja 10 Jahre meinen Traum gelebt und habe festgestellt, viele von den Wünschen und Ansprüchen und Erwartungen, die ich daran hatte, was so passieren kann, wenn man so seinen Traum lebt, die haben sich erfüllt, aber viele andere auch nicht. Und ich habe ganz lange dem hinterhergejagt, was sich nicht erfüllt hat. Und das hat mich natürlich unglücklich gemacht, weil ich immer gedacht habe, ich bin noch nicht angekommen, ich muss noch mehr, das muss noch anders, das muss noch besser, ich muss mir mehr Mühe geben, ich muss mehr erreichen, ich muss die Leute mehr überzeugen, etc., bla bla bla. Also immer noch das Gefühl, ich muss hier kämpfen, ihr wollt mich nicht haben, ihr ladet mich nicht zu eurer Party ein, dann komme ich halt so. Weißt du, und dreht die Tür ein. So. Das hatte ich auch zu dem Zeitpunkt noch. Und was dann passiert ist, dass ich einfach mehrere Situationen in meinem Leben hatte, in denen ich einfach auch gemerkt habe, so, hey, die Art, wie ich mein Leben lebe, das geht so nicht weiter. So, jetzt dieser innere Kampf geht nicht weiter, aber auch manche äußere und manche Verhaltensweise, manche Arten, wie ich mit Konflikten umgegangen bin und so weiter, es geht einfach so nicht weiter. Und, Entschuldigung, weil wenn es so weitergeht, dann werde ich immer unglücklicher und immer unfreier und habe immer weniger innere Sicherheit und bekomme wirkliche Probleme. Mhm. Und dann gab es wirklich so einen großen Break, so einen großen Cut. Und da bin ich auch wirklich über Monate und über Jahre durch ganz tiefe Täler gelaufen. So. Und habe viel so nach innen geschaut und habe mir viele Sachen wirklich nicht nur intensiv angeguckt, sondern auch mit denen gearbeitet und durch die durchgearbeitet, wo ich vorher alles gemacht habe, um das zu vermeiden, exakt, mich damit zu konfrontieren. Exakt. Und das war für mich auch noch so ein Punkt. So, und da, das ist der erste Punkt ist, ich bin einfach ein bisschen älter geworden und dadurch vielleicht entspannter. So, der zweite Punkt ist, es gab aber diese Phase in meinem Leben, in der ich halt krasse Umbrüche erlebt habe und auch krass mich mit den eigenen Schatten und Dämonen konfrontieren musste und da auch wirklich das, was auch wirklich sehr unangenehm war. So. Und der dritte Punkt ist, aus dieser Phase heraus sind dann neue Strategien entstanden. Und da landen wir dann bei sowas wie buddhistischer Lehre oder Meditation oder Coaching oder ganz viel anderen Arten, auf die mir jetzt zur Verfügung stehen, mhm, um mit meinen inneren Dämonen und um mit den Herausforderungen in mir drin und um mich herum anders umzugehen. Mhm. Und das ist der dritte Faktor, weil nur irgendwie so einen krassen Bruch in der Biografie, ich glaube, das reicht nicht aus, mhm, weil dann baut man sich, dann fällt man hart auf die Schnauze, aber man baut sich vielleicht auf die gleiche Art und Weise mit den gleichen Methoden wieder auf, wie vorher. Mhm. Und nur irgendwelche neuen Methoden lernen reicht auch nicht, weil ich glaube, man braucht auch irgendwie so, man muss auch mal abknicken, so, um dann wieder aufzustehen. Und ich hatte halt irgendwie wirklich das Glück im Unglück, dass das irgendwie so eine Phase war, also es ging, also ne, irgendwie, wo mehrere Sachen zusammengekommen sind. Mhm. Und jetzt ist es so, ich habe immer noch ein Ego, ich will immer noch irgendwie krass sein, wenn ich Musik mache. Ich will immer noch, dass das geil wird. Ich will immer noch, dass, wenn die Leute Eintritt zahlen, um zu einer Show zu kommen, dass das super wird und dass die Leute sich amüsieren und nach Hause gehen und sagen, ey, das war geil. Und so weiter. Und ich möchte auch immer noch, wenn ich in den Spiegel gucke, irgendwie das Gefühl haben, ja, okay, gut, Lockdown, Bart, aber ansonsten geht, ja. Mhm. Und ich habe immer noch ein Ego und will immer noch Dinge erreichen und so weiter. Aber irgendwie gibt's einen Unterschied. So und aber was nicht verloren gegangen ist, und da bin ich auch sehr froh drüber, ist so eine Begeisterung, die ich habe. Damals, als ich mit Cora E. und den Stiebers irgendwie Songs gemacht habe, habe ich mich gefühlt wie ein kleines Kind im weiß ich nicht, was nachts im Toys R Us eingeschlossen wird oder sowas, weißt du? Weil das ist wirklich so, ey, wow, so krass. Und jetzt ist es natürlich auch so, wenn ich mit Bob Thurman oder anderen Leuten irgendwie quatschen kann, die einladen kann in meinen Podcast und auch Advice von denen bekomme und so weiter, dann ist es für mich immer noch einfach ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk. Und ich fühle mich da immer noch wie ein ein kleines Kind, so, ja, ne? Ja. Und das ist total, und das wird wahrscheinlich, jetzt, wie ich mich so in den letzten 42 Jahren kennengelernt habe, wird das wahrscheinlich immer so bleiben.
Ja, ich glaube, ich kann da so einen Unterschied ausmachen, stellt zumindest bei mir fest. Es ist oftmals so ein unbewusst ausgelebtes Ego, ist immer ein Stück weit, wo man sagt, okay, kann man machen, aber das führt zu vielerlei Problemen. Ich kann mir den Unterschied bei dir, ist jetzt nur eine Mutmaßung, vorstellen, dass du vielleicht auch früher eher so aus deiner inneren Unsicherheit heraus wirklich ein Stück weit Existenz auch daran angeknüpft hast. Also wer bin ich, was bin ich etc. Und welche Rolle habe ich und vor allen Dingen welchen Wert habe ich dadurch. Und ich kann mir vorstellen, dass es heute so ist, dass du sagst, hey, ob mir jetzt Bob Thurman zusagt oder absagt oder keinen Bock hat oder Gott weiß was, Das ist eine Sache, falls es hinhaut, da, für die du dankbar bist, aber es spricht dir keinen Wert mehr ab. Und ich glaube, bei mir war es so im Laufe des Lebens, dass man immer mehr die eigenen Spielchen, die man so treibt und die tatsächlichen, wirklichen Bedürfnisse, die hinter den eigenen Aktionen stecken, so durchschaut und zumindest was bei mir so, irgendwann auch gelangweilt ist davon und dachte, oh nee, jetzt kommt wieder diese Struktur, wieder dieses Spielchen, was du da innerlich treibst. Und man mehr und mehr davon dann Abstand nimmt. Kannst du damit was anfangen?
Ja, damit kann ich viel anfangen. Lust, ich habe eben kurz geschmunzelt, weil es ist super witzig. Synchronizität. Gestern Abend habe ich genau... Also ich hab einen Song geschrieben gestern Abend und ich habe genau die erste Strophe aufgehört mit so einem Bild, was damit zu tun, also was genau mit diesem Wert zu tun hat. Mhm. Was genau damit zu tun hat, dass wir das Gefühl haben, wir haben, unser Wert steigt, wenn wir was erreichen und vermindert sich, wenn wir irgendwie zusammengefaltet werden. So,
exakt.
Ne? Genau. Wirklich, die erste Strophe hört genau mit diesem Bild auf. Deswegen war ich eben so, ach, krass, geil, schön. Aha, aha. Ja, ich kann damit was auch mit diesem, also eine der ersten Sachen, die mir in meiner Meditationspraxis passiert ist, ja, ist, dass ich meine eigenen Muster, meine eigenen Gedankenmuster und Emotions- und Reaktionsmuster halt viel klarer gesehen habe. Und nach dem 10., 20., 30., 40. Mal halt auch gesehen habe, dass sich da auch sehr viel wiederholt. Also, dass es da so sehr typische Dinge gibt. Ich habe sehr typische Gedankenmuster, ich habe sehr typische reaktive Muster und so weiter und so fort. Und ich merke, dass die Und dadurch, also durch die Meditationspraxis, ist mir das bewusst geworden und da ist mir auch immer mehr bewusst geworden, dass ich jetzt gar nicht verpflichtet bin, da jetzt immer mitzugehen und darauf irgendwie zu reagieren. Oder halt auch, aber das war noch gar nicht so die größte Einsicht. Die größte Einsicht war so irgendwie so wie so ein, du hast gesagt, du warst gelangweilt. Mhm. Ich war amüsiert. Mhm. Also ich habe mich teilweise auf so eine ganz absurde Art und Weise über mich selbst kaputt gelacht, weil ich mir gedacht habe, ey, da ist es wieder und hier ist der Gedanke wieder und hier ist das wieder. Und Alter, wie viele Jahre erzählst du dir das schon?
Exakt, ja.
Und wie krass läuft das schon seit Jahren immer ins Leere? Und du machst dir aber ich erzähle das manchmal, und das ist so absurd, aber ich hatte, ach, ich will gar nicht zu tief reingehen, aber ich hatte irgendwie einen.
Geh ruhig, so tief wie du willst, Mike.
Nein, das heißt, ich weiß. Nee, es geht nicht um tief, sondern es geht irgendwie spezifisch. Aha, also, okay. Ich hatte zum Beispiel einen Gedanken, eine Kette von Gedanken, so, ne? Und das war dann immer sowas wie, ja, du musst mehr Sport machen und du musst mir bla, bla, bla. Es ging irgendwie immer um, du musst mehr Sport machen. Und das ist mir. Da habe ich mich hingesetzt in der Meditation und irgendwann ist mir es immer wieder begegnet. So, ah, da, das Bein tut jetzt weh. Ah, wenn du mehr Sport machen würdest, dann könntest du irgendwie länger in der Meditation sitzen. Ah, die Hose, die Jeans ist heute aber ein bisschen eng. Ey, wenn du mehr Sport machen würdest, dann bla. Und ich hatte immer diesen Gedanken, du musst mehr Sport machen. So. Mhm. Und irgendwann nach dem 50. Mal ist mir dann einfach bewusst geworden, was da alles dranhängt. Da hing dann zum Beispiel dran, dass ich immer das Gefühl hatte, dann so, ja, und dann so, nur wenn ich viel Sport mache, dann bin ich attraktiv und dann bin ich gesund und dann bla. Und wenn ich es nicht mache, dann bin ich nicht attraktiv. Da so viele Sachen hingen da dran. Mhm. Und irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, Alter, seit wie vielen Jahren laberst du dir den gleichen Film in deinem Kopf dort vor? Mhm. Und es ist Luft. Es ist irgend nur eine Stimme, die irgendwie, es ist Luft. Es ist nicht wahr. Es ist, Junge, entspann dich. Und dann habe ich mich wirklich über diese Sache, also ich habe mich über mich selber kaputt gelacht, habe angefangen, mich zu entspannen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich mache genauso viel und genauso wenig Sport wie vorher. So. Mhm. Und manchmal habe ich Phasen, in denen mache ich viel Sport, wie jetzt gerade, und manchmal habe ich Phasen, in denen mache ich gar keinen Sport und so weiter und so fort. So, es hat sich an meinem Verhalten, hat sich überhaupt nichts verändert.
Exakt.
Aber was sich verändert hat, ist, ich bin entspannt damit. Weißt du, ich hau mir nicht mehr selber ständig in meinem Kopf auf die Fresse, weil ich jetzt mal nicht beim Sport war oder weil jetzt die Hose zu eng ist oder sonst irgendwas, sondern ich denke mir, ja, die Hose ist zu eng, mach mal mehr Sport. Cool, kein Problem, aber da ist keine, da ist da, mein Selbstwertgefühl oder hängt da nicht mehr dran. Und das ist der Unterschied. Der Unterschied ist irgendwie, das heißt nicht, dass ich die Gedanken nicht mehr habe. Es ist genauso wie beim Mucke machen. Natürlich will ich ein geiles Album machen. Natürlich will ich irgendwie Nummer 1 in die Charts gehen und so weiter. Aber der Unterschied ist, wenn es passiert, geil, feiere ich. Wenn es nicht passiert, denke ich mir, ah, shit. Aber es ändert nichts an meinem, wie du gerade so schön gesagt hast, an meinem Wert und an der Sicht auf mich und auf die Welt und auf meine, also ich mache diese Dinge nicht mehr verantwortlich dafür, dass es mir gut geht oder so. Und das ist Freiheit.
Exakt, exakt. Aber unser Gehirn funktioniert ja so, ne? Das, was ich ja morgen auch eben schon beschrieben habe, dieses, das sind die Sachen, die sind jetzt gut in deinem Leben und das sind die Sachen, daran musst du arbeiten, das sind Probleme und so weiter. Und dann wird ständig kategorisiert etc. Mit einem Freund, das sage ich dann den Leuten immer, das ist so meine Grunddevise, sei dir selbst dein bester Freund, egal was passiert, aber das wird gerne vergessen, sobald es dann darum geht, naja, aber da muss ich ja dran arbeiten, da muss ich ja dieses und jenes tun. Moment, sage ich dann immer, würdest du so mit deinem besten Freund sprechen, ne? Wenn der bei dir zu Hause auf der Couch sitzt, würdest du den wirklich so zur Sau machen und so anmachen, wie du das selber Tag für Tag in deiner Gedankenwelt tust? Und ich denke, das ist auch eine unbewusste Form der Ego-Auslebung. Das Lustige ist, da beschreibt nämlich hier mein Hörer Franz Georg, der hat mir Fragen geschickt, als ich in der Telegram-Gruppe angekündigt habe, dass du kommst. Er hat bei dir ein 10-teiliges Coaching gemacht letztes Jahr. Und seine Arbeit hatte einen starken positiven Einfluss auf mich und mein Leben. Zum Thema passend würde ich mal die Frage in den Ring werfen, ob das Ego, wenn es bewusst wahrgenommen und kontrolliert wird, nicht auch ein positiver Motor sein kann. So von vielen Coaches wird das Ego ja quasi als Feind in Anführungszeichen gesehen. So, und ist Rap vielleicht nicht diese positive Auslebung des Egos? Aber jetzt mal auf dieses Beispiel herangezogen. Zum Beispiel war bei mir immer so dieser Körperfettanteil. Irgendwie hatte ich mal Phasen, da wollte ich immer einen Waschbrettbauch haben. Ne? Ähnlich wie es bei dir mit dem Sport war. Ich habe viel Sport gemacht. Ich habe auch gefressen wie ein Schwein einfach. Ne? Und hatte immer so die 100 Kilo, dann aber auch mal mehr Muskeln, mal weniger. Aber Waschbrettbauch nie. Und dann hatte ich 3 oder 4 Phasen in meinem Leben, wo ich mich so darauf eingeschossen habe und habe auch mir so eine Klammer gekauft zum Fettanteil messen und sowas. Völlig Gaga. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, ist doch geil, ne? Da hast du da diese Ego-Struktur in dir, die dich antreibt, die verhindert, dass du zu viel isst, die damit, wo du Ziele aufbauen kannst, Ziele visualisieren kannst, denen nachgehen kannst. Das ist so eine tolle Energie, die man nutzen kann. So, wo würdest du da die Grenze ziehen an der Stelle?
Ja, die Grenze ist, glaube ich, wieder die gleiche, nämlich also ich finde, also erstmal ist es eine Sache, was die Frage danach zu definieren, was eigentlich Ego bedeutet, ist schon mal irgendwie ein Riesending. So, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen Exakt. Ego? Mhm. So, ne? Und ich bin ja Buddhist, das heißt, da wird es bei mir gleich ganz komplex, so, ne? Mhm. Aber ich habe für mich so ein bisschen das Gefühl, also ich glaube, es ist so. In meiner Erfahrung ist es so. Ego im Sinne von, ich möchte was erreichen, ich möchte was tun, ich möchte was verändern in der Welt, ich möchte, dass es mir, meiner Familie und den Menschen in meiner Nachbarschaft oder den Menschen auf der Erde irgendwie gut geht und so weiter und so fort. Und dafür bin ich bereit, was zu tun und was zu verändern und so weiter. Super. Und auch zu sagen, ja, ich esse irgendwie oder ich will jetzt irgendwie mehr Sport machen oder und so weiter. Alles richtig gut. Kein Problem. Ego ist super. Man braucht ja irgendwie so eine gewisse, ja, irgendwie Orientierung vielleicht im Leben und wo will ich hin und was ist mir wichtig und so weiter, ne? Absolut super. Das Problem ist halt, erstens, wenn man die Zufriedenheit, die Ausgeglichenheit, die Liebenswürdigkeit, die Freude im Leben abhängig macht von den Zielen, die das Ego erreichen möchte. Wenn man sagt, ich darf nur glücklich sein, ich darf nur entspannt sein, ich darf nur liebevoll sein zu mir selbst und anderen, wenn ich diese Dinge alle erfülle. Und zwar irgendwie auch so gut, wie mein eigener Anspruch ist. Da rechnen wir dann mit einem anderen Anteil in uns nicht, nämlich dem inneren Kritiker oder dem inneren Richter, der oder die uns sowieso die ganze Zeit erzählen, wir sind nicht gut genug und wir haben das nicht gut genug gemacht und das passt nicht und das klappt nicht und so weiter und so fort. So, und das heißt, wir werden unseren eigenen Ansprüchen eigentlich sowieso fast nie gerecht. Und wenn wir dann immer denken, aber erst wenn ich irgendwie das, was ich von mir da erwarte und bla, alles erfülle, dann darf ich glücklich sein, dann kann ich happy sein, dann kann ich sanft zu mir selbst und zu anderen sein und so weiter. Riesenproblem. Großes Problem auch bei vielen Menschen, die sehr global denken oder sehr community-bezogen, Menschen, die aktivistisch sind, die das Gefühl haben, sie dürfen selbst nicht glücklich sein, sie dürfen selbst nicht zufrieden sein, sie dürfen selbst nicht abends mal entspannt in den Sessel sinken, weil die Probleme der Welt ja noch nicht gelöst sind.
Exakt.
Ne? Und dann haben wir nach 6 Monaten oder nach einem Jahr
Depression.
Ja, genau. Dann haben wir eine Person mit riesigem Potenzial, die uns aber irgendwann wegbricht in Depressionen oder in Burnouts oder in Überlastung und so weiter, weil man diesem Anspruch nie gerecht werden kann. Und wir brauchen viel mehr Personen, die sagen, ja, die Welt ist, da gibt's Probleme, die wir anpacken müssen, aber es ist auch okay, während wir diese Sachen anpacken, freudig zu sein und sanft zu sein und auch mal 5 gerade sein zu lassen und so weiter und so fort, denn je mehr ich mich um mich selbst kümmere, je ausgeglichener ich selber bin, je gesünder ich selber bin, desto mehr Kapazität steht mir zur Verfügung, um anderen Menschen zu helfen. So. Und das ist die Sache mit dem Ego. Und dann gibt es natürlich jetzt auf buddhistischer Sicht noch eine dritte Sache, die hängt ein bisschen damit zusammen, und zwar so fest definiert, wie wir immer meinen, dass unser Ego oder unsere Person oder das, was wir Ich nennen, das, was wir immer meinen, so wie fest und wie klar umrissen das ist, ja, ich bin ich, hier sind meine Finger und hier sind meine Gedanken und das bin ich. Und wenn man sich das wirklich mal genauer anschaut und mal wirklich genauer analysiert, ist das alles gar nicht so fest und so gegeben und so starr, wie wir uns das vorstellen.
Ja, ist ein und ziemlich instabiler Zustand eigentlich.
Sehr, ne? Instabiler in Zustand. Form, ja. Und bei anderen Menschen ja genauso. Und da gibt es sogar, wenn man jetzt mal genauer hinguckt, vielleicht sogar auch irgendwie, wenn wir beide uns unterhalten und du teilst deine Gedanken mit mir und so weiter und so fort, wie viel bin denn dann nur noch ich? Wie viel kommt von dir? Was ist deins und so weiter? Das heißt, selbst zwischen uns Menschen sind die Grenzen gar nicht so fest, wie wir denken.
Ja.
Und wir sind in Essenz alle, und jetzt meine ich gar nicht esoterisch, wir sind in Essenz alle viel mehr miteinander verbunden und viel mehr irgendwie in so einem riesigen Netz miteinander verknüpft, als wir das so in unserem Leben wahrnehmen. Und da ist der Punkt, wenn unsere Vorstellung von Ego zu starr ist, zu fest ist, dann bekommen wir Probleme, weil dann ist es nämlich wie, ich fühle mich schlecht und mir geht's und ich will mehr Sport und ich will die Welt retten und ich darf nicht glücklich sein, und so weiter und so fort. Und da negieren wir ja eigentlich auch unsere Verbundenheit und dieses große Netz, zu dem wir alle gehören. Und je mehr wir das entspannen können, je mehr wir ein bisschen lockerer werden, ein bisschen entspannter werden, ein bisschen offener, ein bisschen durchlässiger, ein bisschen sanfter, desto mehr, ja, können wir uns öffnen für diese Erfahrung von Verbundenheit mit uns selbst und mit anderen Menschen. Mhm. Und deswegen ist Ego notwendig und super, aber kein starres Ego, kein fixes Ego, kein unflexibles Ego, und keins, was alles an Bedingungen knüpft. So.
Das, was du beschrieben hast, kann man auch schön an der Plastizität des Gehirns einfach beschreiben. Ne? Genau das, was du gerade sagst. Wir unterhalten uns. Ich verändere gerade deine Gehirnwindungen, indem du einfach mein Gesagtes aufnimmst, umgekehrt genauso. Unsere Gehirne werden nicht mehr dieselben sein danach. Und so ist es mit jeder Begegnung, ne, letztendlich. Und das finde ich auch schön, was du gerade beschrieben hast. Die Leute können ja mal das Experiment machen. Das nächste Mal, wenn sie joggen gehen, 10 Kilometer, einfach jedem, dem sie begegnen, so ein High Five oder sowas geben. Also vielleicht warten sie noch, bis irgendwie alle geimpft sind oder sowas, keine Ahnung. Aber da ist ja dieser Netzwerkeffekt, ist ja genau da. Ne? Man kann also mit den einzelnen Handlungen extrem auch die Strukturen der anderen Menschen verändern. Wir müssen uns da halt auch der Macht einfach bewusst sein. Ne? Das ist
voll schön, das ist tatsächlich, ich hasse Joggen, ne? Ja. Aber
du rennst aber demnächst high-fivend durch Berlin.
Genau, aber trotzdem ist es eine voll die geile Idee. Ja, das, genau. Also jetzt wirklich ganz praktisch, wo du das jetzt gerade sagst, habe ich mir gerade gedacht, so, boah, das ist eine geile Idee. Ich glaube, das mache ich mal.
Es ist auch eine eigene Challenge, weil da ja auch genau dieses Ding ist. Da wären wir wieder, bin ich denn nur dann wertvoll, wenn ich ein High Five zurückbekomme? Ist auch schön zu trainieren, mal mit Ablehnung umzugehen oder vielleicht auch mit einer Strafanzeige am Ende des Tages oder keine Ahnung was. Einfach mal. Das ist ja das, wovor wir Angst haben, ne? Wovor wir vieles in unserem Alltag uns zurückhält. Naja, ich gehe aus mir raus, ich exponiere mich und dann kommt aber negatives Feedback und dann ziehe ich mich wieder in mein Schneckenhaus zurück. Ne? Das kann ich mir vorstellen, ist auch als 16-, 17-jähriger Rapper, wenn man sich auf die Bühne stellt, erstmal ein Ding, wo man denkt, okay, ich gehe hier raus, ich teile meine Seele ein Stück weit mit euch und mache mich angreifbar. So kann ich mir auch diesen instabilen Zustand, wo du dann auch gerne im Kriegszustand im Außen warst, erklären, dass es dann Sinn macht zu sagen, okay, ich gehe hier raus, ich zeige Gefühl, aber ich bin auch eine bissige Schlange und wehe, du greifst mich an, einfach um dich da ein bisschen zu schützen, ne? Aber es sind, wie gesagt, es sind nur wirre Gedanken, die gerade in mir vorgehen, ja.
Nein, das ist da, das auf jeden Fall war das Teil davon, ja. Gar keine Frage.
Ja. Hast du als du, und das überlege ich immer, das wollte ich dich unbedingt fragen, wenn ich Fußballspieler sehe, jetzt zum Beispiel Jürgen Klinsmann oder sowas, ne, die wirklich Top-Fußballer waren, und dann haben die ja irgendwann gesagt, ja, ich werde jetzt Trainer oder so. Und dann machen die eine Trainerausbildung. So. Dann habe ich mich immer gefragt, mein Gott, jetzt sitzt da Jürgen Klinsmann irgendwie, ne, der Weltmeister wurde 1990, der sitzt da jetzt auf einmal auf der Schulbank und muss sich jetzt irgendwie was über Fußball oder sonst wie erzählen lassen. Wie war das für dich, als du als Bühnenstar, als gestandener Rapper, als jemand, der in dieser Szene einfach einen Namen hat, auf einmal auf der Schulbank sitzt, packst deinen College-Block aus mit Bleistift und Spitzer und Schulmäppchen und alles und sitzt da auf einmal. War das für dich eine Challenge? War es für dich auch sowas, wo dein Ego erstmal rumort hat? Oder?
Du meinst, als ich angefangen habe,
meine Ausbildung mit deiner systemischen Ausbildung, ja, exakt.
Mhm. Absolutes Gegenteil war der Fall. Das absolute Gegenteil war der Fall. Es gab für mich nichts Geileres, als da zu sitzen. Mhm. Und genau, es gab für mich nichts Niceres, als da zu sitzen und einfach keine Rolle erfüllen zu müssen.
Exakt, ja gut.
Aha. So, weißt du? Also nicht irgendwie, ich muss jetzt irgendjemand hat irgendeine Erwartung an mich und ach, das ist doch der, bla bla bla. Sondern es ist einfach so, nee, ich war halt einer von 30, 40 Leuten, hab mich da hingesetzt und hab gesagt, okay, ich weiß nix und jetzt hit me in the head. So. Mhm. Und ich habe wirklich da ein Jahr lang an der Sitzkante meines Stuhles gesessen. Mhm. So in der ersten Reihe, so strebermäßig. Mhm. Irgendwie und habe alles aufgesaugt wie ein Schwamm und wollte lernen und wollte praktizieren und wollte wachsen und wollte so mich weiterbilden und ja, das war für mich ganz, ganz großartig. Und es ist immer noch so. Es ist immer noch so, dass ich auch jetzt, schließe gerade auch noch zwei weitere Ausbildungen ab. Und da ist es auch so, ich bin einfach da. Ich lehne mich da rein. Ich liebe es zu lernen. Ich liebe es irgendwie, neue Dinge kennenzulernen. Ich liebe es, meinen Horizont zu erweitern. Das ist für mich eine riesige Freude. Aber auch da ist es so, und das ist auch für mich ganz wichtig gewesen zu lernen. Es ist auch heute immer noch so, dass ich mich am Anfang immer so komplett da reinstürze und dann, weißt du, so nach dem Motto, okay, ich will jetzt alles mitschreiben und ich, weißt du, ich unterstreiche das dann und ich mache alle Hausaufgaben und ich mache alles, wird jetzt super. Und dann merke ich aber, okay, Dicker, du hast aber trotzdem noch, machst ein Album, schreibst ein Buch, machst einen Podcast, machst Workshops, hast eine Familie und dies und das und so weiter und so fort. Ey, slow down. Und dann merke ich, dass auch da wieder der Punkt kommt, an dem ich merke, hey, es ist auch okay, irgendwie Sachen nicht 112% zu machen, sondern halt irgendwie so 93% und ist okay und ne, mach dich locker und do the work, aber irgendwie lass auch Platz und Raum und es muss nicht alles perfekt sein und ist auch okay. So. Und das ist auch sehr wichtig. Und dann ist es auch so, und dann funktioniert es auch, irgendwie eben, dass ich gerade ein neues Buch schreibe und Podcast mache und Workshops mache und ein neues Album schreibe und Songwriting mache und zwei Ausbildungen mache und eine Familie habe. Und trotzdem versuche natürlich überall mein Bestes zu geben, aber halt auch mir selbst zugestehe, dass es auch okay ist, mal irgendwie auf der Couch zu sitzen und zu sagen, nö. So. Ja. Und dann geht das auch irgendwie.
Gab es da für dich wenigstens so ein paar, die dann von hinten irgendwie mal so irgendwie so Texte oder sowas von dir in die erste Reihe gerappt haben und es zumindest mal so ein bisschen komisch fanden, dass du da auf einmal bist? Gab es da so Situationen am Anfang von deinem allerersten Coaching oder zu deiner Ausbildung als zum systemischen Coach?
Nee, eigentlich nicht. Also da war es so, dass die Leute erst irgendwie, also man macht ja am Anfang so eine Vorstellungsrunde und da haben die Leute dann, da habe ich dann natürlich schon gesagt, ja, ich mache Musik und so weiter und nach irgendwie ein paar Wochen oder sowas hatte dann irgendjemand mal gegoogelt und so und meinte so, ach ja, das ist ja, du bist ja dieser Typ, der da dieses Ich lebe für Hip-Hop gemacht hat, krass, das habe ich auch gehört, so, weißt du, sowas irgendwie, ne? Ja. Aber das war da jetzt nicht so krass. Es war für die Leute eher dann so interessant. Es war eher so irgendwie so krass. Der hat einen ganz anderen Lebensweg. Weil die meisten Leute, die in solchen Ausbildungen und so weiter sitzen, die kommen ja aus einem ganz anderen Hintergrund. Also die Leute kommen aus dem Vertrieb oder aus der oder sind Ärztinnen und Ärzte oder sitzen immer in der Verwaltung oder im mittleren Management oder was auch immer. Ne? Und das sind ganz andere Lebenswege und da ist eher so dieses Interesse gewesen, dieses so, ey, okay, jetzt erzähl mir mal, was soll das oder was, ne, so. Und früher habe ich auch immer so das so versucht, so ein bisschen zu kaschieren und zu verstecken, weil ich immer dachte, ja, sonst passe ich hier nicht rein und so. Aber mittlerweile ist es so, wenn ich irgendwo so eine Ausbildung beginne und die Leute sagen, ja, ich bin Martina, ich mache dies, ich mache das und ich sage, ey, ich bin Mike, ich bin Rapper, so, Punkt. Ja. Und dann sind alle wach. So, what? Was ist der Typ? So. Und das ist, mittlerweile ist es irgendwie auch völlig okay, weil jetzt ist es für mich auch so, ja, so, also selbstverständlich halt. Ja.
Aber du warst dann am Anfang, was für dich auch eine Unsicherheit? Wie gehe ich jetzt rein in diese Rolle? Was ist das? Oh je, was kommt da auf mich zu? Das war jetzt, ich meine, in der Retrospektive erzählt sich das immer alles geil. So, ich war hier Rapper, aber immer schon so der diepe Rapper mit den diepen Lyrics und dann war ich Coach und dann kam eins zum anderen. Aber es gab schon Zeiten, wo du dich gefragt hast, hey, was mache ich hier eigentlich? Ist das wirklich das Richtige für mich?
Ständig, frage ich mich auch heute noch. So, ständig, weil es ja auch immer noch Teile in mir gibt, über die haben wir ja eben auch schon kurz gesprochen, die mir ständig erzählen, ja, das ist aber alles wirklich noch nicht gut genug und du musst jetzt aber noch mal hier und ist das wirklich und hättest du nicht wirklich diese 8 Entscheidungen doch anders treffen sollen, wer weiß, wo du dann wärst im Leben, vielleicht würde es dir viel besser gehen, bla 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 bla. Immer noch. Ich glaube, es hört nie auf. Ist auch okay, weil es ja auch immer wieder dazu führt, dass man dann auch mal, wenn man sich die Zeit gibt, das einfach abgleichen kann und sagen kann, ja, okay, ich frage mich jetzt mal, bin ich happy, wo ich gerade bin? Bin ich zufrieden? Was würde ich wirklich gerne machen, wozu ich mich bisher noch nicht entschieden habe, wo ich vielleicht noch Schiss hatte oder wo in dem Moment vielleicht auch andere Dinge wichtiger waren oder ich eine gewisse Verantwortung und so, kann man sich ja auch immer wieder hinterfragen, ist ja auch absolut in Ordnung. Nur man muss sich ja nicht gleich irgendwie mit dem Hammer dafür auf den Kopf schlagen. Es reicht ja, wenn man sich hinterfragt, mhm, ohne sich dafür irgendwie zu verurteilen.
Das heißt, wenn so negative Gedanken dann kommen und du überlegst dir, mein Gott, ist das alles richtig, hätte ich nicht einfach damals noch irgendwie dem Echo hinterherjagen sollen und dieses und jenes und mir irgendwie vielleicht ein neues Image als Rapper aufbauen sollen oder dieses und jenes. Nehmen wir mal angenommen, solche Gedanken oder solche Sachen kämen bei dir manchmal in den Kopf. Suchst du dann Beweise im Außen dafür, dass das, was du tust, das Richtige ist? Das erlebe ich ganz oft, dass dann Leute wie so eine Bestandsaufnahme machen und sagen, nee, also guck mal hier habe ich doch dieses und jenes positive Feedback zu meiner jetzigen Arbeit und dann wird schon alles richtig sein. Oder wie gerätst du dann wieder in einen friedlichen Zustand, in Anführungszeichen, wenn diese Gedanken einen so ein bisschen ins Wanken bringen?
Bei mir ist es etwas anders. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in solchen Momenten einfach mir bewusst mache, ey, es ist jetzt gerade so, wie es jetzt gerade ist. Punkt. Und ich kann jetzt die nächste Entscheidung anders treffen. Und deswegen ist es für mich dann wichtig zu gucken, okay, was ist mir jetzt in dieser Situation, in der ich mich jetzt befinde, wichtig? Was möchte ich jetzt tun? Was ist mir, nicht was hätte ich und so weiter, sondern wie möchte ich jetzt mein Leben gestalten? Was ist mir wichtig? Und gibt es vielleicht etwas, was ich aus der damaligen Situation lernen kann, was mir jetzt dabei hilft, eine Entscheidung zu treffen? Und dann mache ich auch so Dinge, dass ich mir überlege, so hey, also erstens mache ich dann solche Sachen wie Future Pacing, also zum Beispiel zu sagen so, ey, in einem Jahr von jetzt, wie schaue ich auf die jetzige Situation, wenn ich jetzt irgendwie, ne, oder zum Beispiel auch die Schaukelstuhlübung, ich sage, wenn ich irgendwann mal 80 bin und ich sitze irgendwo auf der super schönen Veranda und Blick übers Meer und habe ein schönes Leben gehabt, was für einen Tipp würde ich mir für die jetzige Situation geben oder für die jetzige Entscheidung, so was, oder was würde ich da sagen, oder wie du eben auch so schön gesagt hast, wenn ich meine beste Freundin, mein bester Freund wäre, was würde ich mir sagen? Was für einen Tipp würde ich mir geben? Wie würde ich mit mir sprechen? So. Und die andere Sache ist, dass ich in den allermeisten Fällen mir halt auch sage, ey, also es sind so viele Dinge in meinem Leben bisher passiert, die habe ich nicht kommen sehen oder die haben so eine positive Wendung gebracht, damit hätte ich niemals gerechnet oder und so viele andere Dinge sind nicht passiert, an die ich so viele Erwartungen gesetzt habe. Who the fuck knows sowieso? Wer weiß, welche Entscheidung zu was und so weiter? Keine Ahnung. Und dann merke ich so, es ist alles wahrscheinlich nicht so wichtig. So. Exactly. Was wichtig ist, ist, ey, bin ich irgendwie jetzt halbwegs ausgeglichen, so dass wenn mein Teenager-Sohn irgendwie Teenager-Hormone irgendwie, dass ich irgendwie trotzdem irgendwie halbwegs cool mit ihm sein kann und irgendwie ihm zeigen kann, dass ich ihn gern habe und so weiter. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und alles andere ist so, ja, okay, wird schon werden, irgendwie einigermaßen. Und wenn es ein Problem gibt, weißt du, jemand wird krank oder es fehlt an Geld, okay, lass uns das anpacken, lass uns was dran machen, lass uns das lösen, lass uns natürlich Probleme lösen und anpacken, aber nicht jede Entscheidung und so weiter, alles ist so, und hätte ich und bla und das Große und Ganze und so weiter. Ja, es ist alles nicht so wichtig wie das, was ich in diesem Moment mache, um mit dem nächsten kleinen Schritt dem, was ich wirklich möchte im Leben, nämlich eigentlich in Frieden leben, zufrieden sein, Menschen um mich rum haben, die ich liebe, gesund sein und so weiter. Da eigentlich geht es darum. Und all diese großen Ziele, und vielleicht ist das jetzt so, vielleicht ist das ein schöner letzter Punkt, ja. Ich denke mir immer, Ziele wollen ja auch irgendwas. Und was ich damit meine ist, ich frage mich, geht es mir wirklich um das Erreichen dieses Zieles, also um den Fakt, ja, geht es wirklich um Platz 1 in den Charts? Zum Beispiel jetzt mal, ja. Obwohl das geil, also, ne? Geht es wirklich um Platz 1 in den Charts? Oder geht es wirklich um diesen neuen Job oder wirklich um diese Gehaltserhöhung? Oder geht es um das Gefühl, was ich glaube, was mir das geben wird, wenn ich es erreiche? Also was glaube ich denn, was bedeutet denn Platz 1 in den Charts für mich? Wofür ist das denn ein Symbol? Was bedeutet das denn? Und dann zu sagen, okay, mein Bedürfnis ist wahrscheinlich nicht Platz 1 in den Charts, sondern mein Bedürfnis ist, dass da irgendeine gewisse Sehnsucht nach einem Gefühl oder nach irgendetwas erfüllt wird.
Exakt.
Und wenn ich mich damit verbinde, dann merke ich, es geht nicht um die 1 in den Charts. Es geht um was ganz anderes. Und das andere, worum es geht, dafür gibt es wahrscheinlich tausende von Wegen, um dem näher zu kommen. Und that's it.
Was du gerade beschrieben hast, ist ja auch genau das, was ich oftmals beobachte bei Leuten, die halt diesen Mechanismus in ihrem Kopf einfach nicht dadurch schauen. Also ich würde es mal so den überbordenden Problemlöser da nennen, nämlich, dass die Probleme an sich eigentlich total austauschbar sind bei den Leuten. Ich sage dann immer, jetzt stell dir vor, ne, da würde jetzt ein enges Familienmitglied auf einmal sterben, dann wäre das Ding, worauf du dich stürzen würdest und all diese destruktiven Gedanken projizieren würdest. Und so weiter. Ne? Also, dass dahinter nie wirklich das eigentliche Problem steckt, sondern die Art und Weise, wie gehen wir mit den Dingen im Außen einfach um und wie ist unser Gehirn strukturiert letztendlich. Würdest du das auch so in deiner Coaching-Praxis als so einen zentralen Punkt beobachten oder was ist so das eine Ding, wo du sagst, hey, wenn ich eins zusammenfassen müsste, da würde ich sagen, die Leute leiden meist darunter.
Ich glaube, wir leiden meist darunter, dass wir uns in unseren 20, 30, 40 Lebensjahren sehr viele so innere Muster von Gedanken, Emotionen, Reaktionen und so weiter angeeignet haben, die uns, die vielleicht nicht den Zweck erfüllen, den sie sollen, ne? Die uns vielleicht schlecht fühlen lassen, die uns irgendwelche Geschichten, die uns nicht gut tun, immer wieder reproduzieren auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich glaube, wenn wir A, erstmal erkennen, dass solche Muster da sind, dass wir alle sowas haben, B, auch erkennen, dass das auch absolut gerechtfertigt ist, weil diese Muster dadurch entstanden sind, dass wir uns an irgendwelche Schwierigkeiten, die das Leben uns präsentiert hat, versucht haben anzupassen. So, dass wir gesagt haben, okay, weiß ich nicht, wenn ich laut bin, dann kritisiert mich die Mama immer. Also, um ein liebes Mädchen zu sein und um von der Mama geliebt zu werden, muss ich leise sein, muss ich mich zurückhalten. So, das war damals dann eine intelligente Strategie, die wir entwickelt haben, um irgendwie von Mama geliebt zu werden. Das ist aber heute 20 Jahre später, wenn wir im Meeting nicht sprechen, wenn wir in der Partnerschaft nicht unsere Bedürfnisse kommunizieren, wenn wir nicht nach der Gehaltserhöhung fragen oder wenn wir mal laut werden, wenn wir 3 Wein getrunken haben, am nächsten Tag ein unfassbar schlechtes Gewissen haben, dann ist diese Strategie nicht mehr hilfreich. Exactly. Und das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel, aber wir alle haben ganz viel davon. Also erstens, wir sehen, wir haben sie. Zweitens, wir erkennen, dass das mal intelligente Strategien waren. Es ist also nicht, dass wir da schlecht sind oder falsch sind oder böse oder sondern nee, das ist ein Teil von uns, der uns mal was Gutes tun wollte. Und dann erkennen wir diesen guten Teil von uns an und sagen, okay, was kann ich, wo kommt das her? Wie kann ich das akzeptieren? Und was kann ich jetzt vielleicht für eine andere Strategie haben? Und was da mit reinspielt, ist Entspannung, relaxen, zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht mehr nötig und es ist vielleicht auch nicht so schlimm und es ist nicht der Weltuntergang und let's do something. Und wie wäre es denn, wenn es anders wäre, was würde ich mir stattdessen wünschen, wie, und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, das war jetzt nicht nur, woran leiden wir am meisten, sondern es war jetzt auch schon ein Ansatz von so einer Strategie. Wir alle haben ganz viele von diesen Dingen und das können wir anerkennen, dann können wir sanft mit uns selbst sein. Was das angeht, können wir uns ein bisschen entspannen, können uns ein bisschen auflockern und dann können wir gucken, okay, was wünsche ich mir denn stattdessen? Und dann können wir da die ersten Schritte tun.
Perfekt, Mike. Du hast ganz viele Termine. Ich verweise jetzt wirklich noch auf deinen, weil wir müssen jetzt hier Schluss machen. Ich verweise auf deinen Podcast, den ich absolut liebe, Meditation, Coaching und Live. Dann auf den Film von dir, den habe ich auf YouTube gestern noch geguckt. Ich hatte wirklich an 2 Stellen wirklich Pipi in den Augen. Waffen heißt der, ganz, ganz großartig gemacht. Dann ein Buch, das man sich wunderbar als Hörbuch auch reinziehen kann. Stell dir vor, du wachst auf. Und ich will noch einen kurzen Schlusssatz aus deinem Buch vorlesen, weil ich den so geil fand, weil ich glaube, dass das wirklich hilfreich ist, diese Muster aufzudecken, denen wir vielleicht manchmal unterliegen. Erlaubst du mir das kurz noch?
Na klar, ich bin gespannt, welcher Satz.
Okay. Nämlich, da war wirklich ein Aha-Moment für mich, dass ich dachte, es geht so um den Egoismus und so im vermeintlichen Altruismus. Und das, was ich auch bei vielen Suchenden und spirituell Suchenden da draußen oft erlebe, dass es am Ende des Tages, naja, es ist doch wieder nur ein neues Schema, was so draufkommt auf die alten Strukturen. Und da schreibst du, wir tun Gutes, damit man uns als gute Menschen wahrnimmt. Also wir glauben, Liebe einfordern zu können, weil wir doch so viel für andere getan haben. Wir hoffen, die Anteile, die wir an uns selbst nicht mögen, mit einer Art Selbstaufopferung überschminken zu können. Bleibt dann die erhoffte Belohnung aus, dann werden wir zynisch. Wir regen uns über die Undankbarkeit der anderen auf und schmeißen im Zweifelsfall alles hin. Wenn wir es aber schaffen, uns aus innerer Stärke heraus hilfsbereit zu sein, wenn wir unseren eigenen Schwächen kennen und die auch bei anderen akzeptieren können, dann können wir auch anderen auf dieselbe friedliche Art und Weise begegnen, wie wir uns selbst im Innern begegnen. Das finde ich einen ganz, ganz hervorragenden Satz. Ja.
Dankeschön.
Cool. Ihr da draußen, vielen, vielen Dank, Mike. Bleibt noch ganz kurz dran. Ihr da draußen, genießt den Sonntag. Bleibt geil. Ciao.
Ciao.
Stupid for the way that you feel, and you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me. You're killing me slowly. You're killing me slowly. You're killing me slowly, baby. You're killing me slowly. Just by the look in your eyes. You're killing me slowly. You're killing me slowly, baby. You're killing me slowly. With the memory of that night. You're killing me slowly. You're killing me slowly, baby. You're killing me slowly. Just by the look in your eyes. You're killing me slowly. You're killing me slowly. Chains I made myself. How can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I return. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly.